Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Schule aktuell, der Podcast. Ich bin Jan Martensen, Lehrer und Ihr Podcast-Host hier im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium. Herzlich willkommen. Religionslehrkräfte sind ein ganz besonderer Teil jeder Schulgemeinschaft, weil sie ein Fach unterrichten, das sich an verschiedenen Stellen stark von den anderen unterscheidet. Wir sprechen heute mit zwei Lehrerinnen für Religion, katholisch und evangelisch, über genau diese Besonderheiten, den etwas anderen Weg zur abschließenden Staatsprüfung, den kirchlichen Service für Schulen und unglaubliche Momente mit Kindern und Jugendlichen. Außerdem geht es heute um das Konzept Zukunftsschule am Beispiel der Warder Schule Heiligenhafen, die einen guten Weg gefunden hat, das Thema nachhaltiges Handeln fest im Schulalltag zu integrieren. Und so ist auch diese Folge hoffentlich viel mehr als eine Gretchenfrage, weil sie in allen Themenbereichen nicht nur Fragen stellt, sondern auch Antworten bietet. Schön, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen bei uns im Podcast an die Kolleginnen Viktoria Janke und Caroline Witt. Moin.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Frau Janke, wir fangen mit Ihnen gleich mal an. Wie war denn Ihr Weg zur Religionslehrkraft?
Meiner fing schon relativ früh an, dass ich einfach christlich sozialisiert war, damit aufgewachsen bin. Das hat immer eine wichtige Rolle gespielt in meiner Familie. Und danach war es mit dem Religionsunterricht tatsächlich. Denn das hat einfach Spaß gemacht. Ich habe in dieses wissenschaftliche Arbeiten reingefunden, mit den Texten sich auseinanderzusetzen und auch vertieft auseinanderzusetzen, dass ich am Ende gesagt habe, ich möchte einfach mehr darüber wissen. Und dann habe ich meine Religionslehrkraft gefragt und gesagt, wie mache ich das denn eigentlich? Und bin im Studium da wirklich dann vertieft nochmal reingestiegen, dieses breite Spektrum, was mich einfach begeistert hat. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch machen.
Haben Sie denn bei Ihren Kommilitonen oder Kommilitonen auch andere Beweggründe festgestellt, Religionslehrkraft zu werden? Oder waren die alle gesegnet mit einem guten Religionsunterricht als Schülerin oder Schüler?
Leider ist das, glaube ich, ganz normal, dass nicht alle davon begeistert waren. Manchmal ist ja auch der Beweggrund, dass man gerade deshalb Religionslehrkraft werden möchte. Habe ich auch in meinem Freundeskreis welche, die gesagt haben, ich möchte es einfach besser machen.
Frau Witt, herzlich willkommen auch an Sie. Wie sieht es aus im Bereich katholische Religion in Schleswig-Holstein? Ist das auch die Erfahrung, die Sie gemacht haben, wenn Sie mit jungen Lehrkräften sprechen oder mit Referendarinnen und Referendaren, mit Lehrkräften im Vorbereitungsdienst? Kommen die aus diesen Gründen?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Tatsächlich, wenn ich junge Lehrkräfte ausbilde, merke ich das auch, dass da ganz viel religiöse Sozialisation da ist. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, dass es viele Lehrkräfte gibt, die erstmal überhaupt gar nicht Religion studiert haben und dann trotzdem merken, ich würde total gerne Religionslehrkraft sein, einfach weil sie vielleicht mal selber Religion unterrichtet haben und dann gemerkt haben, was das für ein tolles Fach ist. Und das Schöne ist, dass man eben auch dann noch Religionslehrkraft werden kann. Also es führt nicht nur der eine Weg zur Religionslehrkraft über das normale Studium und Referendariat, sondern man kann halt eben auch, wenn man schon fertige Lehrkraft mit zwei anderen Fächern ist, die Missio Canonica in der katholischen Kirche oder die Vokation in der evangelischen Kirche noch nachträglich mit obendrauf satteln.
Die natürlich aber nicht verschenkt wird, dafür muss man etwas tun. Da muss man auch gar nicht so wenig für tun, aber es gibt eben die Möglichkeit.
Genau, es ist natürlich ein ordentliches Lehrfach und dafür muss man natürlich auch wissen, wie man das gut unterrichtet. Und das finde ich total toll, dass dieses Angebot aber da ist.
Menschen, die bereit sind, diese Hürde zu überspringen, unterrichten dann in Schleswig-Holstein entweder das Fach evangelische Religion oder eben das Fach katholische Religion. Was, wir beginnen vielleicht, Frau Janke, mit Ihnen, macht denn das Fach evangelische Religion so aus? Also was sind die Besonderheiten zum Beispiel im Vergleich zu ganz vielen anderen Fächern in der Schule?
Das kann man, glaube ich, sowohl für den katholischen als auch den evangelischen Religionsunterricht sagen. Insgesamt für mich ist es so ein Ort der Ruhe und auch des Ankommens. Aus dem Alltag, aus diesem trubeligen Schulalltag mal auszubrechen und sich mit existenziellen Fragen auseinanderzusetzen, zu fragen, wer bin ich und wer ist der Mensch, wer ist mein Mitmensch, wie gehe ich mit dem eigentlich um, wirklich eine Positioniertheit auch zu schaffen und so zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich als Mensch hier in dieser Gesellschaft. Und nicht nur sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, zu sagen, ich lerne jetzt eine bestimmte Formel in Mathe und beschäftige mich eben konkret einfach mal auch mit mir selber und mit meinen Mitmenschen. Und das, finde ich, macht den Religionsunterricht aus. Einfach so, so ein Ort der Ruhe.
Ich muss natürlich da jetzt provokant nachfragen. Das bedeutet also, in Ihrem Unterricht gibt es nie Störungen und in Ihrem Unterricht sind sozusagen die Probleme der Kinder ausgeschaltet?
Das natürlich nicht. Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Wir befinden uns natürlich immer noch in der Schule und das heißt, da kommen ganz viele Einflüsse, die dann auch im Religionsunterricht natürlich eine Rolle spielen. Und nichtsdestotrotz bieten, glaube ich, die Themen und Inhalte einen ganz anderen Zugang. Die Probleme, die auch thematisiert werden können, also im Freundeskreis beispielsweise, oder ich verändere mich in der Pubertät. Das heißt, diese ganzen Probleme, die mit reingetragen werden, die können nochmal vertieft sich angeschaut werden und können auch thematisiert werden. Da kann dann Raum geschaffen werden, sich damit auseinanderzusetzen.
Frau Witt, ist es im katholischen Religionsunterricht ähnlich? Hat der auch so eine Art Sonderstellung im Schulalltag?
Ja, total. Also zum einen haben wir, dadurch, dass wir in Schleswig-Holstein die Diaspora-Situation haben, also wir haben ziemlich wenig Katholiken in Schleswig-Holstein, relativ kleine Lerngruppen, wenn wir rein katholischen Religionsunterricht geben. Und das ist dann natürlich schon mal eine Besonderheit. Wir sitzen dann halt mit weniger Schülern als so ein großer Klassensatz zusammen und dann kann man sich natürlich denken, dass eine ganz andere Lernatmosphäre entsteht. Also es ist was eine große Vertrautheit, eine gute Beziehungsarbeit, die wir da leisten können. Und Kinder merken das einfach. Religionsunterricht ist ja genauso, wie meine Kollegin gerade gesagt hat, Identitätsbildung. Also es geht endlich mal um einen selbst. Es geht um meine Probleme, es geht um mein Leben, es geht um mich, wie ich bin. Und das ist total spannend und das ist natürlich super interessant für die Kinder. Und deswegen werden die, glaube ich, auch so ruhig manchmal oder eben auch ganz besonders hellhörig und aufgeregt, weil man eben auch Emotionen ganz viel reinbringt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Religionsunterricht ganz häufig als Lieblingsunterricht gezeigt wird oder ja, angegeben wird. Und dann geht es natürlich nicht nur um mich selber, sondern es geht auch immer noch um den anderen. Und dann nicht nur um den anderen, der links oder rechts neben mir sitzt, sondern eben auch so weit wie möglich über den Tellerrand zu gucken. Also, wie sieht es in anderen Kulturen aus? Wie sieht es in anderen Zeiten aus? Gerade wenn wir uns so die Geschichten anschauen, über die wir halt sprechen im Religionsunterricht, dann tauchen wir in ganz andere Zeiten ein. Und das wird für Kinder natürlich spannend. Und dann als letzte große oder großer Themenbereich haben wir ja immer noch alles im Religionsunterricht, was man nicht sehen und nicht anfassen und nicht verstehen kann. Also Transzendenz oder Gott, wie wir sagen. Und das finden Kinder natürlich immer noch mal ganz besonders. Das ist so, ja, das ist so ein bisschen der Glitzerzauber des Lebens, den wir nicht wirklich greifen können, den wir nur versuchen können zu vermitteln.
Ich befürchte, die Redaktion wird die Folge nicht der Glitzerzauber des Lebens nennen. Aber die gute Nachricht ist, Sie haben auch das Recht auf eine provokante Rückfrage. Und deswegen möchte ich Sie fragen, was hat denn das Land Schleswig-Holstein davon, wenn Ihr Religionsunterricht so wunderbar ist?
Naja, also Religionsunterricht bringt einfach unglaublich tolle Menschen heraus. Menschen, die sich immer wieder überlegen, wie kann ich eigentlich die Gesellschaft zu einem besseren Ort machen? Und ich glaube, wenn wir noch mehr Religionsunterricht hätten, dann würde unsere Gesellschaft noch besser werden. Und das ist doch eigentlich genau das, was wir in Schule erreichen wollen. Menschen, die wissen, wer sie sind und wie sie damit umgehen können.
Das bedeutet, der christliche Religionsunterricht, egal welcher Konfession, hilft ja den Jugendlichen dann auch oder den Kindern und Jugendlichen, sich selbst auf verschiedenen Ebenen zu positionieren, oder?
So sehe ich das, ja. Und zwar, weil sich in unserer heutigen Gesellschaft das manchmal in so eine schwammige Richtung bewegt. Und dann heißt es, Mensch, das muss ja irgendwie auch jeder selber wissen. Aber um wirklich mal zu sagen, wie sehe ich das jetzt und wie sehe ich das auch in Fragen, die schwierig sind, die mich emotional angehen, da habe ich das Gefühl, dass der Religionsunterricht dazu beitragen kann, eine Position kennenzulernen, die auch als Orientierung anzunehmen ist und die eine Antwort bietet. Also gerade im Gegensatz zum Philosophieunterricht hat eben die Religionsunterricht die Möglichkeit und auch so ein bisschen das, dieses Alleinstellungsmerkmal, dass man sich, dass Gott als Bezugspunkt da ist und dass Gott auch eine Antwort sein kann, eine Orientierung, gerade wenn ich an Fragen wie Trauer und Leid denke, das wird eben nicht ausgespart, sondern genau da gibt es schon eine Antwort, die ich als Orientierung nutzen kann, aber auch nicht muss.
Nun ist ja aber, das muss ich noch mal ganz kurz fragen, durch die Rolle der Landeskirche der Weg als Religionslehrkraft ein ganz bisschen steiniger als in anderen Fächern unter Umständen, weil ja unter anderem auch mehr Leute in der Prüfung dabei sind und weil da, ich sag mal, eine zusätzliche Kontrolle ist, aufgrund des berechtigten Interesses, dass es möglichst viele exzellente Religionslehrkräfte gibt. Die Landeskirche hat aber ja nicht nur so eine Kontrollfunktion, sondern bietet ja auch darüber hinaus der ganzen Schulgemeinschaft einen umfassenden Service an. Das sehe ich richtig, ne?
Ja, ich würde gerne hinzufügen, dass man das natürlich als Kontrollfunktion sehen kann. Es kann auch als Qualitätskontrolle gesehen werden, dass man sich als Religionslehrkraft nochmal mit einer zusätzlichen fachlichen Position absichern kann, auch wenn es persönlich um eine Positionierung geht bei Fragen zum Beispiel der Theodizee-Frage, also wo ist Gott, wenn es dieses Leid gibt und kann es Gott überhaupt geben, wenn wir uns in der Welt umgucken? Und da denke ich, ist es einmal für die Religionslehrkraft an sich gut zu wissen, dass man nicht alleine dasteht und dass man Positionen hat, die man zu Rate ziehen kann für den eigenen Unterricht und auch für die eigene Positionierung, die ja manchmal auch eingefordert wird von Schülerinnen und Schülern als Gesprächspartnerin. Und darüber hinaus bietet die evangelische Kirche, über die weiß ich das jetzt ja dann genauer, die bietet viele Möglichkeiten, um den eigenen Unterricht noch spannender zu gestalten, abwechslungsreicher Materialvorschläge zu liefern, aber auch Material, beispielsweise durch das PTI, das man in Kiel besuchen kann. Da gibt es dann verschiedene Sachen zum Ausleihen, um etwas auch veranschaulichen zu können in allen Altersstufen, aber auch für Seelsorge bei der Trauerarbeit zum Beispiel. Denn bei so großen Schulgemeinschaften, da ist Trauer und Leid einfach dabei. Und auch da gibt es die Möglichkeit, sich zur Schulseelsorge ausbilden zu lassen. Einfach mehr Hilfestellungen, die man annehmen kann.
Das bedeutet, man begegnet der Landeskirche auch außerhalb des Einschulungsgottesdienstes in der örtlichen Kirche. Ist das in der katholischen, auf der katholischen Seite auch so?
Ja, das kann man natürlich genau so sehen. Also auch die katholische Kirche freut sich immer, wenn Lehrkräfte auf sie zukommen und sagen, Mensch, wir würden gerne meine Kirche von innen sehen mit unserer Gruppe. Manche Kinder waren noch nie in der Kirche. Und dann freut sich der Pastor sehr und sagt, natürlich, ich führe euch hier einmal rum. Oder die pastorale Mitarbeiterin, die auch gut ausgebildet ist in Religionspädagogik, macht eine spannende Einführung zum Thema Kirchenraum, wo Kinder dann den Kirchenraum toll erkunden können. Und das macht dann einfach auch Spaß, weil sie nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen, ja, doch etwas besondereren Räumen haben.
Und ist denn sozusagen, wenn man mit Kindern aus evangelischen Haushalten so eine katholische Kirche betritt, gleich schon am Eingang der Unterschied dann der Gesprächsöffner sozusagen? Oder wie kommt man dann in den Dialog?
Genau, also die sehen natürlich schon, hier ist so ein kleines Waschbecken, wie sie es dann nennen, also das kleine Weihwasserbecken, und fragen sich auch, was das denn soll. Aber im Großen und Ganzen gibt es natürlich einfach mal oder gilt es erstmal, diesen großen Kirchenraum an sich bewusst wahrzunehmen. Und über Unterschiede und Gleichheiten können wir dann immer noch sprechen. Und tatsächlich sind Kinder da gar nicht so drauf fixiert. Das ist total toll. Manchmal sind nur wir Erwachsenen das.
Welche Rolle, würden Sie sagen, spielt denn der christliche Religionsunterricht im Dialog der Religionen in Schleswig-Holstein?
Also, wenn man sich so eine Klasse anguckt oder eine ganze Schule anguckt, dann ist das ja eigentlich so ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Da haben wir alles vertreten. Und wenn wir gerne möchten, dass Kinder, wenn sie später aus der Schule kommen, firm darin sind zu sagen, hey, ich glaube da und daran, woran glaubst du eigentlich? Und dann in einen Dialog mit dem anderen zu treten, der respektvoll und friedfertig ist, dann ist meine Aufgabe als Religionslehrerin, genau das anzubahnen. Und so ist es auch, wenn ich Religionsunterricht mache, dann achte ich darauf, dass ich natürlich aus meiner katholischen Perspektive spreche. Nichts anderes kann ich. Deswegen ist es konfessioneller Unterricht in Schleswig-Holstein. Aber ich kann immer die Tür öffnen zu einer muslimischen Tradition, zu einer buddhistischen Geschichte, zu einem hinduistischen Fest und kann sagen, hey, guck mal, das hier ist mein Glaube und das denke ich, aber das und das und das und das gibt es auch alles noch. Und was gefällt dir eigentlich davon oder was findest du spannend? Also ich möchte die Kinder natürlich neugierig machen auf das, was es draußen in der Welt alles gibt.
Gibt es denn noch so viele Vorbehalte aus der Schülerschaft selbst? Sie sagen, nee, Religion, da muss man ja im Unterricht die ganze Zeit nur beten.
Ich glaube schon, dass der Religionsunterricht immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Einerseits in der Schülerschaft, aber auch darüber hinaus. Manche sind vielleicht auch der Meinung, dass das ein Entspannungsfach wäre. Also, dass man da so ein bisschen redet und dann wird das schon alles und dann bekommt man eine gute Note. Dass das wirklich dieses Freude am Begegnen ist, das wird, glaube ich, manchen erst in der Begegnung selber klar. Und dann ist es auch Aufgabe des Religionsunterrichts, diese Vorurteile nach und nach abzubauen. Und ich glaube, dass das auch gelingt, gerade wenn man Begegnungen schaffen kann. Denn da kommt Freude, das ist, glaube ich, eben auch sehr deutlich geworden, wie viel Freude da aufkommen kann, wenn man Begegnungen schafft und dann lernt von anderen.
Drei Dinge haben mir an diesem Gespräch ganz besonders gut gefallen. Ich mochte sehr Ihren Optimismus. Ich mag sehr Ihre Bereitschaft zu kämpfen für den Dialog. Und ich finde es auch ganz wunderbar, dass bei Ihnen offensichtlich die Kinder und Jugendlichen durchgehend im Mittelpunkt stehen. Danke, dass Sie Zeit hatten heute für diesen Einblick.
Ich danke auch.
Vielen Dank.
Die Initiative Zukunftsschule.sh ist eine landesweite Initiative des Bildungsministeriums und das Thema nachhaltiges Handeln soll damit fest im Unterricht an Schulen etabliert werden. Das geschieht in unterstützender Kooperation, zum Beispiel mit dem Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein, sowie durch die Arbeit von Kreisfachberaterinnen und Kreisfachberatern für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, die vor Ort an den Schulen im jeweiligen Kreis Ansprechpartner sind für Projekte und Vorhaben und für Schulentwicklung und Fördermöglichkeiten im Zusammenhang mit BNE. Meine Gesprächspartnerin heute ist Koordinatorin an der Waderschule in Heiligenhafen und jetzt hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Katinka Walter.
Ja, guten Morgen.
Frau Walter, ich fange mit der ganz einfachen Einstiegsfrage an. Was genau ist eine Zukunftsschule?
Ja, die Frage lässt sich natürlich nie so einfach zu beantworten, aber eigentlich sind Zukunftsschulen Schulen, die vom Land Schleswig-Holstein ausgezeichnet wurden. Und zwar Schulen, die sich ganz besonders im Bereich BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, profilieren, würde ich sagen, oder engagieren. Bei der Auszeichnung ist es so, dass man immer für 2 Jahre zertifiziert wird. Und in dieser Zeit muss man eben verschiedene Projekte bearbeiten oder durchlaufen. Und es gibt 3 verschiedene Stufen, Stufe 1, 2 und 3. Und der Clou bei diesen Stufen ist eigentlich, dass man nicht mehr Projekte macht, sondern dass man eine größere Vernetzung erreicht. Also dass man einen größeren Wirkungskreis sozusagen für seine Schule und für diese BNE-Projekte zusammenstellt oder erreicht.
Ist das eine Vernetzung mit anderen Schulen oder mit anderen Stakeholdern sozusagen, wie Museen oder anderen außerschulischen Partnern?
Ja, genau. Es geht um die außerschulischen Partner. Es geht aber auch um die Vernetzung innerhalb des Kollegiums. Also in Stufe 1 beispielsweise macht man 2 Projekte und da ist jeweils eine Lehrkraft dran beteiligt. Und in Stufe 2 ist es eben schon so, dass ein größerer Kollegenkreis damit erreicht werden soll oder an diesen Projekten beteiligt ist. Und eben auch die Zahl der außerschulischen Partner damit dann sukzessive so steigt, würde ich sagen. Ich meine, das kommt ja ganz automatisch so. Je mehr Projekte ich mache, desto mehr Menschen erreiche ich ja auch damit.
Also steht es BNE höhlt den Stein sozusagen.
Sozusagen.
Wenn Sie das jetzt so beschreiben als mehrstufiges Modell, heißt das ja, dass Sie Erfahrung in allen Stufen haben. Sie sind ja auch ausgezeichnet. Sie können also jetzt, glaube ich, schon ein Zwischenfazit ziehen. Wie sehr verankert ist jetzt BNE an Ihrer Schule im Alltag?
Also wir sind ja tatsächlich jetzt, wir sind zwar schon das 2. Mal ausgezeichnet, aber das letzte Mal liegt schon ein paar Jahre zurück. Also man muss sich alle 2 Jahre wieder rezertifizieren, um die Auszeichnung zu behalten. Und wir sind jetzt wieder neu dabei quasi. Jetzt steht eben wieder die Rezertifizierung an. Und es ist so, dass wir uns in Stufe 1 beim ersten Mal qualifiziert haben und da befinden wir uns jetzt sozusagen auch noch drin. Aber das Ziel ist es, dass wir nach Stufe 2 jetzt gehen. Das bedeutet, dass wir zwei weitere Projekte anstoßen und die eben in einem größeren Kreis eigentlich machen. Und
Können Sie ein Beispiel sagen für ein Projekt?
Ja, also wir haben uns im letzten Jahr damit beschäftigt, dass wir einen Schulgarten anlegen. Wir haben ein Schulgelände, wo nicht so viele Standorte tatsächlich möglich sind dafür. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, eine größere Anzahl an Hochbeeten herzustellen. Und die wurden dann im WPU ethischer Konsum bepflanzt. Da haben wir Gärtner eingeladen, die Fachkollegin mit der Schülergruppe verschiedene Bauernhöfe besucht, hat die solidarische Landwirtschaft besucht auf Fehmarn beispielsweise, um sich zu informieren, was in solche Hochbeete eigentlich rein kann. Und der WPU Technik hat in dem Zusammenhang die Hochbeete eben gebaut aus Paletten, aus alten Paletten, die wir noch hatten, die wir eben so wieder verwendet haben. Und das waren quasi unsere zwei Projekte, die wir dann zusammengeführt haben zu diesem nachhaltigen Projekt Schulgarten, wenn man so will.
Und die sind natürlich dann im Schulalltag sichtbar für alle anderen Klassenstufen und auch nutzbar, ganz offensichtlich. Ja. Also die ganze Schulgemeinschaft profitiert.
Ja, genau. Die sind also total, also die sind super sichtbar tatsächlich. Also jeder Schüler weiß, dass wir diese Hochbeete haben.
Und entstehen dann aus diesen Projekten, die im Rahmen der Zukunftsschulidee durchgeführt werden, auch noch sozusagen Rattenschwanzprojekte, die da so mit dranhängen, oder inspiriert das andere, auch andere Sachen zu machen?
Ja, also ich finde gerade in dem Bereich dieser Hochbeete hat sich ganz viel angestoßen. Also ich hatte es vorhin schon erwähnt kurz, das Schulbistro beispielsweise, die haben die Salate, die angepflanzt wurden in dem Hochbeet, die wurden dann eben auf den belegten Brötchen mitverwertet. Die Kollegin im ethischen Konsum, die hat ganz tolles Pesto gemacht aus den Kräutern, die da angepflanzt wurden. Wir haben im letzten Jahr einen Krimi-Dinner durchgeführt. Das hatte jetzt nichts mit dem BNE-Projekt zu tun, aber die Spaghetti, die da angeboten werden, Spaghetti Carbonara, die waren eben mit dem Kräutersalz aus den Hochbeeten gewürzt. Und wir haben verschiedene Ideen, was man noch machen kann. Also ein ganz großes Problem ist bei uns die Bewässerung dieser Hochbeete. Also über die Sommermonate insbesondere müssen die ja gepflegt werden. Und da sind zum Beispiel Ideen, dass im WPU Technik im Bereich Robotik so Bewässerungscomputer programmiert werden könnten. Das sind nur so kleine Ansätze. Was wir davon jetzt genau umsetzen, müssen wir dann gucken.
Sie haben ja ein ganz bisschen Einblick auch durch den Austausch mit anderen Zukunftsschulen. Sie wissen ja auch, dass an anderen Schulen ebenfalls Projekte laufen. Das sind aber unter Umständen ganz andere, oder?
Ja, genau. Also das Tolle an BNE ist ja, dass es nicht um Umweltschutz, so wie wir das in unserer Jugend, sage ich mal, kennengelernt haben. Wir haben damals gelernt, man schmeißt seinen Müll nicht in die Landschaft, sondern man schmeißt sie in den Mülleimer. Wir haben damals auch angefangen, Mülltrennungen zu machen. Das waren so diese ersten Sachen. Der gelbe Sack kam auf, sag ich mal. Das war ja das, was wir so in der Schule gelernt haben. Und BNE bedeutet aber heutzutage ja viel, viel mehr. Also das ist ja viel umfassender. Diese 17 Ziele die 17 BNE-Ziele, die es gibt, die umfassen ja alle Bereiche des Lebens im
das
Grunde genommen.
Leben
das ganze Leben ist ja eigentlich BNE, genau. Und das ist eigentlich auch der Ansatz, den wir da fahren wollen. Wir wollen eben nicht nur die Kinder zu Umweltschutz erziehen im klassischen, ganz konkreten Sinne, sondern wir wollen eben sehr umfassend letztendlich auch da einwirken. Und Nachhaltigkeit bedeutet ja einfach Zukunftsfähigkeit, wenn man so will. Und wir finden einfach, dass die Schule als Hauptvermittler von Bildung ja der Ort, wo diese BNE-Ziele am allerbesten aufgehoben sind. Und das ist ja tatsächlich auch unser Auftrag als Lehrkraft. Ich meine, das steht ja im Schulgesetz auch schon so drin, dass wir diejenigen sind, die dafür sorgen sollen, dass unsere Schüler zukunftsfähig werden. Und wie kann man das besser machen, als wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt?
Sind denn die Kolleginnen und Kollegen und vielleicht die anderen Mitglieder der Schulgemeinschaft, die das noch nicht so finden, dass das wichtig ist, sind die zu überzeugen, ausschließlich durch zum Beispiel gut gesalzene Nudeln oder durch Pesto, oder kann man die Leute auch anders noch irgendwie ins Tun kriegen?
Ja, das ist natürlich bei solchen Sachen, also es gibt ja immer zwei Seiten. Die Der ganze Bereich Zukunftsschule, mit dem wir uns auseinandersetzen, der ist ja sehr stark auf projektartiges Lernen ausgerichtet. Also es gibt ja so verschiedene Schlagworte, Deeper Learning, was da alles so rumgeistert. Und das sind ja alles sehr umfassend angelegte Dinge. Und das ist letztendlich auch die ganz große Schwierigkeit, dass dass das Ziel, was wir haben, von dem ich eben gerade gesprochen habe, dieses unsere Schüler zukunftsfähig zu machen, das darf natürlich nicht an ein oder zwei Kollegen hängen, die sich ganz besonders engagieren oder die einmal im Jahr eine Projektwoche durchführen, sondern das muss in der ganzen Schule im Grunde genommen verankert sein. Und die Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht so, also ich würde sagen, wir haben gar nicht die Kollegen, die nicht überzeugt sind davon, sondern es gibt eher Dinge, die verhindern, dass man sich in dem Maße engagieren kann, wie man das möchte. Und das sind ganz verschiedene Gründe. Das wissen wir ja alle, dass es immer Zeiten im Leben gibt, wo man das mehr und weniger tun kann oder wo man mehr oder weniger Zeit hat dafür.
Und deswegen ist vielleicht auch das Ganze ja so eine Art Langschuss. Also man versucht einfach dann wahrscheinlich deswegen nicht in 10 Monaten alles abzuhaken, was gemacht werden muss, sondern deswegen hat man so viel Zeit.
Genau, das ist das eine. Nachhaltigkeit sagt das ja auch schon, dass es eben einfach Zeit braucht, um nachhaltig zu wirken, denn es soll ja kein Strohfeuer sein. Und es braucht eben auch Zeit, sich zu vernetzen und auch bei den Kollegen und bei den Schülern ja auch oder bei den Eltern auch beispielsweise eine Haltung zu entwickeln. Das ist ja nichts, was man sich vornimmt, ab heute bin ich nachhaltig, sondern das ist ja etwas, woran man auch wächst. Und das braucht diese Zeit eben einfach. Und von daher die Frage, die Sie eben stellten, ob Kollegen überzeugt werden müssen davon oder nicht. Also die sind schon überzeugt. Man braucht nur Zeit, um die Strukturen zu schaffen und um diese Prozesse anzubahnen und die sich dann auch entwickeln zu lassen.
Und ich glaube, es ist wie immer bei so exzellenten Projekten, dass man Schulen, die das machen, auch einfach fragen kann, sag mal, wie war das denn bei euch? Das heißt also, ich verdächtige Sie, dass wenn jemand bei Ihnen anruft, dass Sie bereit sind, Auskunft zu geben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ganz klar, auch auf unserer Seite, auf unserer Homepage, da findet man was. Oder eine E-Mail schreiben oder anrufen, das ist überhaupt kein Problem. Und wir freuen uns auch tatsächlich, wenn wir darüber berichten können, weil uns hilft das ja auch weiter. Wir vernetzen uns ja dadurch auch weiter. Und es gibt noch eine Veranstaltung, immer alle 2 Jahre, die Auszeichnungsveranstaltung, wo auch die Schulen ihre Projekte vorstellen. Das ist auch immer hochinteressant, da mal zu gucken, was alles so geht.
Danke, dass Sie Zeit hatten, uns einen kleinen Einblick zu geben in dieses mehr als abendfüllende Thema.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte.
Alles Gute.
Wussten Sie schon? Die Schule am Eiderwald in Flintbek hat eine sehr engagierte SV, die vor 2 Jahren zum ersten Mal die Spendenwoche initiiert hat. Durch hervorragende Planung wird sichergestellt, dass alle jederzeit wissen, welche Klasse wann genau was, wo und wie genau verkauft, und zwar für einen guten Zweck. Der schuleigene Kiosk verkauft dann 5 Tage nur Getränke, die Klassen aber bieten verschiedenste Nahrungsmittel in den Pausen an, einige sogar als kreatives Kunsthandwerk. Am Ende der Woche dann steht ein beachtliches Ergebnis, mit dessen Hilfe dann Bedarfe gedeckt werden, die im Schuletat nicht vorgesehen sind, zum Beispiel extra Fußballtore für die Kleinsten. Die andere Hälfte des Erlöses erhält die Kinderkrebshilfe, das haben die Schülerinnen und Schüler so festgelegt. Im Mai startet die 3. Runde, in der dann auch ganz nebenbei die Gemeinschaft zwischen Grund- und weiterführender Schule weiter gestärkt wird. Die Schulgemeinschaft, sagt das Orga-Team, freue sich schon heute richtig doll darauf. Viel Erfolg. Produktionsteam Beate Hinse, Patricia Zimnik, Kai-Ole Nissen, David Ermes, Jan Martensen. Schule aktuell erscheint als redaktioneller Beitrag des Ministeriums für allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wiedergegebene Meinungen entsprechen nicht zwangsläufig der Meinung der Ministerin, der Redaktion oder des Produktionsteams.